Anka, wo willst du eher leben? San Francisco oder Dresden?
Also in San Francisco war ich noch nie, in Dresden schon. Und da hat es mir damals echt gut gefallen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich sage in Dresden.
Nö, klingt gut, weil wenn ich dir jetzt sage, es macht bald vielleicht keinen Unterschied mehr.
Dann würde ich sagen, du brauchst einen Auffrischungskurs in Erdkundebo.
Absolut fair. Aber liebe Anke, wir sind da ja einer Sache auf der Spur. Und sagen wir mal so, Dresden könnte das neue San Francisco werden. Und das hat was mit einer ganz bestimmten Industrie zu tun.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Ann-Kathrin Beck und Bo-Hyun Kim.
Ja, ist so schön. Das hier, das ist die erste Zeile der DDR-Hymne, Bo. Das nenne ich mal einen Einstieg.
Ja, ich glaube nämlich auch. Und jetzt, allerspätestens jetzt ist allen klar, in dieser Folge geht es um das Thema DDR, Sachsen und den Osten.
Und um eines der größten Zukunftsthemen überhaupt, die Chipindustrie. Und was die DDR damit zu tun hat, das erzählen wir euch gleich.
Aber bevor wir hier weitermachen, kommt direkt mal ein richtig wichtiger Hinweis von uns. Uns ist total bewusst, was für ein Unrechtsstaat die Deutsche Demokratische Republik aka DDR war. Wie viele Menschen diesem System zum Opfer gefallen sind.
Das thematisieren wir heute in dieser Folge aber nicht weiter, weil es um einen ganz anderen speziellen Aspekt geht. Bedeutet aber nicht, dass wir das nicht auch im Blick haben.
Und jetzt, Anka, freue ich mich einfach extrem, endlich mal sagen zu können, du und ich in diesem Podcast,
nach einem
in dieser Kombi.
Jahr ist erst ja, Premiere, Bo.
Das kann nicht sein.
Ich freue mich auch total. Bo und ich sind Teil des Host-Teams von What the Wirtschaft und freuen uns wahnsinnig auf diese Folge.
Eine neue Folge, wo sich mal wieder alles um die großen und kleinen Dinge in der Wirtschaft dreht. Was passiert gerade, Anka, und warum?
Und was hat das mit uns zu tun?
Spoiler Alert, diese Folge, die hat ziemlich viel, verdammt viel mit euch zu tun.
Wir schauen mal wieder auf die kleinen alltäglichen Dinge und aufs große Ganze.
Und damit würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein mit einer suggestiven Frage in dieser Folge. Nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg und den Wahlergebnissen waren viele von euch sicher erschlagen. Wir haben aber die These, in Sachsen liegt unsere Zukunft oder ein Teil davon.
Bo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte noch vor wenigen Jahren Sachsen wahrscheinlich eher nicht mit einem unserer größten Zukunftsthemen überhaupt in Verbindung gebracht.
Ich glaube, du sprichst die Chipindustrie an, oder?
Genau, die Chipindustrie. Also wenn ich an Sachsen denke, dann denke ich vor allem an Dresden, diese super schöne Stadt. Und ich denke, wenn ich an Sachsen denke, noch an das Meißener Porzellan.
Bist du aber sehr positiv unterwegs. Also ich denke da ehrlicherweise schon noch mal auch ein bisschen an die Wahlen, an diese kaputte Brücke in Dresden. Tolle, also wirklich irre Bilder. Und vielleicht noch an schräge Dokus.
Ja, die kenne ich auch. Aber dass Ostdeutschland und speziell Sachsen jetzt so etwas wie eine Chip-Hochburg ist, eines der größten Mikroelektronikzentren in Europa überhaupt, das finde ich unglaublich.
Das ist schon echt krass. Also Mikroelektronik, nur um es hier nochmal festzuhalten, das ist so der Überbegriff für Chips, also Mikrochips, Speicherchips und andere Technologien.
Genau, unser Chip-Experte Wolfgang Weber vom ZVEI schreibt das so.
Mikroelektronik ist eine ganz fundamentale Technologie für alles, was das moderne Leben ausmacht. Das gilt heute schon. Sie können kein technisches Gerät mehr steuern ohne Mikroelektronik. Und deswegen ist für einen Industriestandort wie Deutschland, der den Anspruch haben muss, dort möglichst große Teile der Wertschöpfungskette bei sich zu beheimaten, entsprechend groß.
Und diese Chip- bzw. Mikroelektronikindustrie in Sachsen, die ist dort so groß, dass es sogar schon einen eigenen Namen dafür gibt, den sich Marketingfirmen ausgedacht haben. Die Rede ist von Silicon Saxony.
Ihr habt es gemerkt, das ist eine Anspielung auf Silicon Valley, das Zentrum schlechthin von Tech- und KI-Firmen in den USA.
Genau, und dieser Begriff Silicon Saxony ist jetzt nicht nur eine leere Worthülse, dahinter steckt wirklich auch ein Verein bzw. ein Branchenverband, der sich für die Firmen und den Standort Sachsen einsetzt. Und da sind einfach über 500 Firmen vertreten aus der Chipbranche, Mikroelektronik, die alle in Sachsen angesiedelt sind.
So, das klingt unglaublich, dieses Silicon Saxony. Ich bring mal einen Begriff rein. Sexy, Saxony, was sagst du?
Der sexy Osten. Ja, wer hätte das gedacht? Und was da allein in den letzten Monaten los war, wie oft in den Medien allein über Sachsen, Dresden, Ostdeutschland berichtet wurde. Hör mal rein.
Der taiwanische Chipkonzern TSMC kommt nach Deutschland und will eine neue Halbleiterfabrik in Dresden bauen.
Bei der Ansiedlung handelt es sich um die größte Einzelinvestition in Sachsen seit der Wende.
Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC baut eine Chipfabrik bei Dresden.
Neben TSMC sind mit Infineon, Bosch und NXP drei weitere Player beteiligt.
Also, wenn ich das so höre, dann klingt das für mich so, als wäre Dresden der Nabel Deutschlands. Aber wenn es um die Chipproduktion geht, ist das ja auch so, ne? Also ich meine, laut der Wirtschaftsförderung Sachsen ist jeder dritte Chip, der in Europa hergestellt wird, made in Saxony. Und das, liebe Anka, das finde ich irre.
Ja, jeder dritte Chip, stell dir das mal vor. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Bo, dass in deinem oder in meinem Kühlschrank daheim oder in unseren Waschmaschinen oder hier in unseren PCs, Laptops irgendwie auch ein Chip aus Sachsen steckt, die ist gar nicht mal so gering, ne?
Alles andere als das, ne?
Und es werden ja tendenziell auch immer mehr Chips, die in Sachsen hergestellt werden. Wir haben es eben gerade ja schon kurz gehört. Gerade siedeln sich wahnsinnig viele deutsche Firmen dort an, bauen neue Werke oder vergrößern ihre Werke. Der Autozulieferer Bosch zum Beispiel erweitert für mehrere Milliarden Euro seine Chipfabrik in Dresden. Und Jenoptik ist gerade dabei, für 70 Millionen Euro eine neue Fabrik zu bauen. Und auch der Chip-Hersteller Infineon baut sein Werk in Dresden aus für 5 Milliarden Euro.
Einfach nur irre. Also, sorry, das sind gigantische Summen.
Absolut. Und es ist ja schon ein Zeichen für sich, dass so viele deutsche Firmen da in Sachsen momentan aktiv sind. Aber der Clou an der Geschichte ist ja eigentlich, dass vor allem internationale Firmen, also nicht nur deutsche Firmen, sondern weltweit agierende Firmen, zum Teil die größten und wichtigsten Chiphersteller der Welt, nach Ostdeutschland kommen und dort Werke bauen.
Das ist doch mal sexy Saxony, oder?
Hey, du sagst es, vor allem TSMC zum Beispiel, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, das ist der richtige Name. Ein Unternehmen aus Taiwan und der größte Chiphersteller der Welt baut gerade zusammen mit den drei europäischen Unternehmen Bosch, Infineon und der Chipfirma NXP ein Werk für sage und schreibe 10 Milliarden Euro. Und der Bau, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ging jetzt gerade im August 2024 los und die Produktion, die soll dann 2027 starten.
Ganz klassisch asiatisch-europäische Chip-Allianz. Ein bisschen wie das, was wir heute machen, ne? Du und ich.
Und auch zum Teil eine wirklich deutsche Allianz. Die stecken mit drin, weil die Bundesregierung 5 Milliarden Euro dazugeschossen hat. Also die subventioniert das Ganze.
Das ist schon krass. Ich meine, ja. Das ist ja eine Mega-Investition. 5 Milliarden Euro. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Warum macht es der Bund überhaupt? Warum subventionieren die da mit mehreren Milliarden Euro für ausländische Firmen, damit sie hier dann bei uns eine Fabrik bauen?
Ja, das ist sozusagen der Deal. Also TSMC will dadurch mehr auf den europäischen Markt kommen und hier mehr mitmischen können. Und die Bundesregierung will, dass Deutschland in puncto Chipproduktion einfach unabhängiger wird. Also beide verhoffen sich da ganz klare Vorteile.
Eine Hand, die andere wäscht. Ganz klassisch. Naja, aber es spricht ja auch für sich, ne, dass diese 5 Milliarden Euro den Haushaltsstreit der Ampelregierung überlebt haben.
Voll.
Ich meine, an ganz vielen Stellen wurde gekürzt, nur bei den Chipwerken
nicht. Total. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bundesregierung eigentlich noch einen weiteren Deal mit dem US-amerikanischen Chiphersteller Intel hatte. Intel wollte für 30 Milliarden Euro,
das ist so heftig,
irre, eine Mega-Chipfabrik in Magdeburg, also nicht in Sachsen, aber in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt bauen. Und da wollte die Bundesregierung 10 Milliarden Euro dazu schießen. Jetzt kommt das Ganze zwar erstmal nicht zustande, weil Intel das Projekt kurzerhand auf Eis gelegt hat. Das ist zumindest der Stand jetzt hier Mitte September 2024. Aber das sind wahnsinnig große Summen.
Das ist schon krass. Also die Bereitschaft der Bundesregierung, die ist da, ne? So Geld in die Chipindustrie zu investieren, die scheint riesig zu sein. Aber ganz klar, da gibt es natürlich auch eine Menge Kritik. Ich meine, bei dem Geld, das muss man auch mal ganz hart sagen, da handelt es sich um Steuergeld.
Absolut. Und da gibt es sogar vor allem aus der Wirtschaft auch recht viel Kritik. Also Kritiker, und dazu gehören dann zum Beispiel auch die deutschen Autohersteller, die sagen, dass TSMC in Dresden erstmal nicht die modernsten und die neuesten Chips herstellen will. Sie wollen ja vor allem in Dresden Chips für die Autoindustrie herstellen und zum Großteil braucht wohl die Autoindustrie ganz andere Chips als die, die jetzt da in Dresden hergestellt werden sollen. Und Kritiker sagen da natürlich, okay, Bundesregierung, da werft ihr ganz klar Geld aus dem Fenster. Aber es gibt auch Andere Stimmen aus der Wirtschaft, die diese Subventionen zum Beispiel befürworten, so auch Wolfgang Weber, den wir eben schon gehört haben. Er ist ja Vorsitzender der Geschäftsführung des Zentralverbands Elektrotechnik.
Und da muss man natürlich sagen, der Verband ist ja auch nicht ganz neutral. Also die haben Interesse daran, dass mehr Chips hier bei uns hergestellt werden, sind dementsprechend natürlich auch positiv eingestellt gegenüber.
Das stimmt, aber lass mal hören, was er dazu sagt.
Und da kann ich nur sagen, hey, bitte, Bundesregierung, Kommission, guckt auf diese Firmen, sprecht mit denen, macht denen Angebote. Das werden alles gute Investitionen sein, die sich rechnen für die gesamte Volkswirtschaft. Bitte jede einzelne Firma hier ernst nehmen und denen, so wie es auch die anderen Staaten tun, denen einen roten Teppich ausrollen. Es ist eine extrem relevante Technologie, nicht nur für sie selbst, sondern auch eben für alles, was sonst Wertschöpfung von morgen sein wird.
Ja, Wertschöpfung von morgen, ne? Also damit meinte er, dass quasi für alle modernen Techniken, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ob Handy, Computer, Elektroautos, die ja auch immer wichtiger werden, Solaranlagen, Kühlschränke, für all das, für jedes Gerät, für jede Technik braucht man halt Chips.
Gerade auch bei den Techniken von morgen, bei den Zukunftstechnologien, ne? Die Liste ist auf jeden Fall ewig lang.
Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Bundesregierung ausländischen Chipfirmen quasi de facto Geld in die Hand gibt und sagt, hier nimmt's und baut uns Werke.
Ja, genau, das ist der Punkt. Die Bundesregierung hat selbst so ein großes Interesse daran, dass diese ganz großen Player in der Chipindustrie, also TSMC, Intel, hierher zu uns kommen, hier bei uns Chips herstellen. Weil im Moment sind wir in Europa und auch in Deutschland ganz stark auf das Ausland angewiesen. Also die meisten Chips werden in Ostasien hergestellt, in Taiwan, in China, in Südkorea, Japan. Insgesamt 70% aller Computerchips kommen von dort. Und gerade ohne Taiwan, speziell ohne das Unternehmen TSMC, geht im Grunde gar nichts.
Ja, und was es bedeutet, von anderen Ländern abhängig zu sein, ich glaube, das haben wir ja ziemlich schmerzlich während Corona erlebt. Es hat keine Freude gemacht, ne? Da gab es super schnell Engpässe und diese Engpässe auch bei den Chips, die haben dazu geführt, dass deutsche Autohersteller hier bei uns keine deutschen Autos mehr bauen konnten. Und hey, also über Autos, da kann man mit Sicherheit denken, was man will, aber am Ende des Tages sind sie aktuell unser wichtigstes Exportgut. Und natürlich könnten auch Kriege oder Naturereignisse die Versorgung mit Chips gefährden.
Genau, und deshalb will die Bundesregierung, aber auch die EU, die Chipindustrie ausbauen und fördern. Stichwort European Chips Act. Der soll europäische Firmen unabhängiger von Chipherstellern in Asien machen. Das ist eine massive Förderung für die Halbleiterproduktion in Europa. Und die EU ist dafür bereit, rund 43 Milliarden Euro auszugeben, zusammengesetzt aus staatlichen und privaten Investitionen. Und das Ziel ist es dann, den EU-Marktanteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 auf ein Fünftel zu verdoppeln.
Krass. Und ich meine, das wäre ja auch, ne? Also dann gibt es noch mehr Dresdner Chips wahrscheinlich.
Absolut. Und nicht nur die Chip-Produktion in der EU soll verdoppelt werden, auch die gesamte Industrie, die gesamte Branche weltweit könnte sich bis 2030 verdoppeln. Also die Schätzungen sind da gigantisch und das sind aktuelle Schätzungen vom Europäischen Rat.
Wir halten jetzt erstmal fest, die Chip-Industrie ist eine der größten Boom-Branchen unserer Zeit. Alle brauchen Chips, die in der Herstellung allerdings echt komplex und auch noch teuer sind.
Es gibt da wahrscheinlich kaum ein technisches Produkt, das so anspruchsvoll ist wie ein moderner Halbleiter. Das sind Milliarden an kleinen Schaltern aufgetragen auf diesen Trägern, die ein paar Quadratmillimeter groß sind. Das ist Ingenieurskunst par excellence.
Das war jetzt nochmal Wolfgang Weber. Ingenieurskunst par excellence also. Aber ich frage mich jetzt so, warum genau soll die ausgerechnet aus Sachsen und aus Ostdeutschland kommen? Warum haben sich TSMC explizit Dresden oder ursprünglich auch Intel, ausgerechnet Magdeburg, für ihre neuen Werke ausgesucht? Mal abgesehen davon, dass die Bundesregierung ihnen das ja auch mit kräftigen Subventionen schmackhaft gemacht hat.
Also Ostdeutschland muss für diese Firmen ja scheinbar irgendwie ziemlich attraktiv sein. Und da sage ich jetzt nur, welcome in sexy Saxony. Welcome in der ehemaligen DDR. Anka, du hast es ja schon richtig schön angeteased, ne?
Danke.
Also, Sachsen zieht diese ganze Industrie wie so ein Magnetfeld an. Und jetzt kommt aber der Plot-Twist. Nicht ganz ohne Grund. Nicht erst seit TSMC. Und jetzt, wenn du dich fragst, warum, na, lass uns doch mal in die DDR-Hymne reinhören. Vielleicht gibt es da noch ein paar Antworten.
Also wer jetzt erst recht viele Fragezeichen hat, keine Sorge. Es wird am Ende alles Sinn ergeben, versprochen.
Ja, großes Versprechen, aber ja. Also wir haben ja jetzt ausgeführt, wie big die Halbleiterindustrie hier in Deutschland ist. Not sure, ob es bei euch auch so ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr euch schon bei der Frage erwischt, warum? Warum Deutschland und insbesondere warum der Osten?
Ja, weil ehrlich gesagt machen wir uns mal nichts vor, ne? Also, dass der Industriestandort Deutschland irgendwie schwächelt, das ist ja uns allen wahrscheinlich jetzt nicht mehr neu. Wenn man den Industriestandort Deutschland googelt, dann werden einem da so Sachen vorgeschlagen wie in Gefahr oder schafft sich ab. Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe für, warum Deutschland momentan schwächelt. Viel Bürokratie, die hohen Energiepreise, sicher auch die vergleichsweise hohen Löhne.
Und Anka, jetzt sag endlich, was dir auf der Zunge brennt, was wir alle eigentlich jetzt mal sagen wollen.
Hä?
Richtig. Denn ihr habt es ja schon wahrscheinlich durch den Titel ein bisschen vermutet, dieser Global Player Standort in Dresden, aka Silicon Saxony, ist nicht random gewählt. Ganz
absolut
und gar nicht.
Nicht.
Und falls die DDR-Hymne noch nicht eindeutig genug war, well, Silicon Saxony ist nicht unbedingt, sagen wir mal, neu, ganz und gar nicht. Silicon Saxony, jetzt sicher nicht mit diesem eindeutig auf Silicon Valley anspielenden amerikanisch angehauchten Namen, ist ein Brainchild der DDR.
Ja, das nenne ich mal einen Plot-Twist.
So ist es. Und damit würde ich sagen, ist das ein ganz kleines bisschen History-Time. Und für dieses etwas mehr History-mäßige Kapitel, da habe ich mir Ralf Puller mal mit ins Boot geholt.
Ich heiße Ralf Puller und arbeite in den Technischen Sammlungen Dresden. Das ist ein großes Technikmuseum und Science Center der sächsischen Landeshauptstadt.
Ralf Puller, der ist der Hüter der Halbleitersammlung, der Technischen Sammlung und hat selber auch Informationstechnik und Technikgeschichte an der TU Dresden studiert. Und ich habe ihn mal gefragt, wie ging das denn alles hier los?
Die Vergangenheit der Halbleiterindustrie in der Deutschen Demokratischen Republik, sie beginnt im Bereich Stahnsdorf, Teltow, das ist also im Süden von Berlin. Dort werden 1954 die ersten Halbleiterbauelemente entwickelt und auch sozusagen die ersten Prototypen hergestellt.
1954, das ist schon echt verdammt früh. Das war ja ganz kurz nach der Gründung der DDR. Das heißt, die DDR an sich war noch super jung und war in dem Moment ja quasi von allen Seiten auch irgendwie belastet.
Ich meine, von Reparationszahlungen an die Sowjetunion.
Bis hin zu einem Technologieembargo aus dem Westen. Also die DDR hat es dann ja quasi geschafft, Chips herzustellen, obwohl sie überhaupt keinen Zugang zu modernen Techniken hatte.
Und nach diesem ersten Start blieb es dann aber erstmal ruhig. Ich meine, hochmoderne Chips mit so, positiv gesagt, maximal semi-guten Maschinen produzieren, macht weder Sinn noch Freude, ne?
Und im Gegensatz zur BRD war ja das Spezielle an der DDR der Staat. Also der Staat hat entschieden, worauf der Fokus liegt, was gefördert wurde, wofür es finanzielle Unterstützung gegeben hat. Das ist die sogenannte Planwirtschaft.
Und nachdem die ersten DDR-Chips zwischen Berliner Vororten in Teltow und Frankfurt-Oder vor sich so rumchippten, kam dann plötzlich ein bisschen mehr Bewegung rein, weil die Dinger wurden einfach gebraucht. Ich meine, auch die DDR hatte ein Militär und die brauchten Kommunikations- und Radarsysteme. Auch in der DDR gab es Radios, Fernsehen und Taschenrechner. Alles Dinge, die Chips brauchen.
Wir müssen diese Industrie zu einer Schlüsselindustrie des Landes aufbauen und dort sehr viel Geld investieren, damit wir international den Anschluss halten können.
Und dieses Ziel, das hatte auch einen Namen, nämlich die Mission Offensive Mikroelektronik.
Also so ein bisschen wie heute, schon, da gibt es ja auch die Strategie von der EU, genau.
Alles wie gestern. Teltow und Frankfurt-Oder, die gab es schon als Standorte. Aber die DDR-Führung, die schaute und schaute und schaute sich noch weiter um, weil das war es irgendwie noch nicht so ganz. Die waren auf der Suche nach einem Pionier, nach einem Kopf, der diese Offensive eben auch umsetzen kann.
Genau, und diesen Pionier, den haben sie händeringend gesucht und haben ihn dann letztendlich in Dresden gefunden. Wir verraten euch jetzt hier diesen Namen einfach nur für euch als Hintergrundinfo. Das war Werner Hartmann. Er war Leiter der Arbeitsstelle für Molekularelektronik in Dresden und war einer der führenden Köpfe hinter der DDR-Mikroelektronik.
Und jetzt wird's wärmer, ne? Wir kommen der Sache immer mehr auf den Grund. Dresden, Silicon Saxony. Ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich sage, dass dieser Werner Hartmann, Wissenschaftler und Chipliebhaber, quasi der Vater der DDR-Halbleiter war.
Voll. Also er hat auf jeden Fall den Grundstein gelegt. Und gestern, heute oder morgen, so langsam, wo habe ich das Gefühl, verbindet sich alles irgendwie zu einem Konstrukt. Und ich selbst komme da immer besser klar und verstehe immer mehr, so wie alles miteinander zusammenhängt.
Und die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, weil, ich meine, den richtigen Riecher zu haben ist eins, aber richtig gut drin sein ist dann nochmal das andere. Lass uns mal so ein bisschen in die Zeit der Offensive Mikroelektronik versetzen. Der Druck von oben, von der Regierung, der war auf jeden Fall da. Der Pionier war am Start und der Staat war auch bereit, da ordentlich viel Geld zu investieren. Also auch wie heute so ein bisschen, ne?
Wäre da nicht nur ein klitzekleiner Haken, ne? Also das komplette Umfeld. Zum Beispiel, dass die Halbleiterindustrie in Japan damals oder in den USA, vor allem auch im Westen, in ihrer Entwicklung einfach so viel zackiger war.
Ja, oder dass der Zugang zu modernsten Technologien so gut wie nicht möglich war.
Genau, es gab ja auch strenge Handelsbeschränkungen, die den Ostblock von westlichen Hightech-Produkten quasi vollkommen abgeschnitten haben.
Also es Ich glaube, man kann sagen, das war ein ganz starkes Hinterherhoppeln, statt offensiv von der Seite die Entwicklung tatsächlich maßgeblich mitzuprägen. Nur mal so als Sinnbild. In den 80ern entwickelte die DDR einen Chip mit dem Namen U880. Es war ein Nachbau des westlichen Chips Zilog Z80 und der kam schon 10 Jahre vorher auf den Markt, in den 70ern.
Tricky. Und dazu nochmal Ralf Puller.
Und da kann man natürlich sagen, ein Land wie die DDR, ein kleines Land, kann nicht gegen einen globalen Markt ankämpfen, wo also verschiedene Akteure zusammenarbeiten und wo im Grunde genommen die Aufgaben so weit verteilt sind, dass man nicht alles selbst machen muss. Auch im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe gab es ja pro forma eine Kooperation. Nur wenn sie keine Partner haben, die leistungsfähig sind, um ihnen bestimmte Zuarbeiten zu geben, dann kämpfen sie weiter gegen die Windmühlenflügel.
Dieser Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das war ein Verbund kommunistischer Staaten. Man könnte es auch EU der Kommunisten nennen. Es ist ein ziemliches Sinnbild für die Chipindustrie der DDR. Ihren, sagen wir mal, allergrößten Erfolg hatte die DDR-Chipindustrie mit ihrem ersten 1-Megabit-Chip, den U61000, der 1988 vorgestellt wurde. Und Anka, was konnte man mit diesem 1-Megabit-Chip machen?
Also, was ich gelesen habe, konnten da ganze 35
wow.
Seiten Text gespeichert werden.
Irre.
Und bis es dann aber diesen Chip in der DDR gegeben hat, also bis er fertig entwickelt war, hat die DDR sage und schreibe 14 Milliarden DDR-Mark allein in die Forschung investiert. Also das ist auch schon wieder eine gigantische Summe. Und du siehst, Chips herzustellen war schon immer teuer und ist halt auch immer noch sehr teuer.
Aber man muss halt auch mal sagen, ne? Ich meine, der allererste 1-Megabit-Chip wurde von IBM nur 2 Jahre zuvor rausgebracht. Und 2 Jahre Entwicklungsabstand sind ziemlich flott.
Ja.
Also das ist gut. Die Lorbeeren für diesen Chip-Meilenstein konnte die DDR aber nicht einheimsen. Bevor es überhaupt zu einer Möglichkeit gab, diesen 1-Megabit-Chip so richtig in Massenproduktion geben zu können, da passierte eine große Sache, die alles für immer verändert hat.
Nämlich das hier.
Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.
Also wer jetzt schläft, der ist tot.
Wir alle können stolz darauf sein, einem Volk anzugehören, das seinen Willen zur Freiheit und zum Frieden so zum Ausdruck gebracht hat, wie die Deutschen in Ostberlin.
Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei.
Ja, die Wende, ein Kraftakt, wo sicherlich viel auch nicht gut gelaufen ist. Aber was für viele aus unserer nachfolgenden Generation das größte Glück ist, was wir uns eigentlich überhaupt vorstellen können. Ich will ja auch nicht abschweifen, aber manchmal, da wünsche ich mir ja schon persönlich, dass wir alle und aktiv uns ins Gedächtnis rufen, was für ein verdammtes Glück wir mit dieser friedlichen Wiedervereinigung hatten.
Das ist echt so ein kleiner Gänsehautmoment. Ne? Für die Chipindustrie der DDR war die Wende aber erstmal eins, und zwar eine Blaupause. Gerade hatte sie ja erst diesen großen Erfolg gefeiert.
Die 35 Seiten, genau.
Genau. Und dann plötzlich steht alles auf der Kippe. Ralf Puller, unser Technik-Geschichtsexperte, kann uns da als Zeitzeuge berichten, wie das alles so war und wie er das auch erlebt hat.
Die Akteure in Dresden hatten zwar in der DDR exzellente Arbeit geleistet, aber sie waren natürlich mithilfe ihrer technologischen Ausrüstung nicht auf dem Weltstand, den man hätte haben müssen.
Gut ausgebildet und vor allen Dingen waren es auch recht viele Menschen in der Branche.
Die 8000 Mitarbeiter, die am Ende der DDR in der Branche gearbeitet haben, auf die wollte man auf jeden Fall zählen.
Also schon krass, ne? Ein politischer Systemwechsel. Eine nicht wettbewerbsfähige Industrie, die in der Entwicklung ein paar Jahre hinterher dackelt sozusagen, klingt eigentlich klassisch eher nach einem Projekt, das eingestellt wird, weil es nicht zukunftsfähig ist.
Ja, das einfach komplett eingedampft wird, ne? Mhm. Aber wir beide wissen ja, Silicon Sexy Sexily
lebt
versprochen
und
zum letzten Mal. Ja, das gibt's immer noch. Und dafür gibt's gute Gründe.
Lingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Über Deutschland scheint.
Boah, du fühlst es. Aber ich muss zugeben, ich finde die Hymne wirklich, wirklich schön.
Ja, also ich fühl's tatsächlich. Also nach dieser Recherche kenne ich die DDR-Hymne auswendig. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und klar, die hat einen sozialistischen Vibe, ganz klar. Aber sag's ja auch, ne, es ist bewegend. Mhm. Und ich meine, wenn wir mal wirklich reinhören, es wird ja gesagt, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Nach der Wende ging es jetzt aber erstmal sonderlich nicht überraschend mit der Chipindustrie im Osten sonnenuntergangsmäßig bergab.
Nee, es gab ja nichts. Nee, hast du ja schon vorhin erzählt. Es hat an Maschinen gefehlt, es gab keine Ausrüstung. Aber, Bo, es gab eins, was Ralf Puller vorhin schon so ein bisschen angedeutet hat. Es gab eine Sache, die offensichtlich so interessant war, dass man weiterhin an den Standort Dresden geglaubt hat.
Fachkräfteanker.
Yes,
Fachkräfte.
Das ist es. 8000 Menschen, wie wir es eben gehört haben im Ton.
Und ich meine, offensichtlich heute wie gestern, massiver Pull-Faktor. Das muss ich dir nicht erzählen, ne? Ralf Puller nochmal dazu.
Und deswegen hat sich auch Siemens dann dazu entschlossen, nicht die alte ZMD, also das Zentrum Mikroelektronik in Dresden, zu übernehmen.
Da wurde ja auch dieser 1 Megabit DDR-Chip entwickelt.
Sondern völlig neu zu investieren, einen eigenen Standort aufzumachen, neu zu bauen. Immer in der Hoffnung, dass man von den vielen Experten, die in Dresden da sind, so viel wie möglich in die eigene Fabrik holt, um dort also das Humankapital für den neuen Standort auszunutzen.
Stichwort Humankapital. Ich kann es dir nicht zu 100% nachweisen, aber in meinem Kopf, da stelle ich mir so vor, wie da so die Führungsriege von Siemens in einem holzvertäfelten Raum zusammenkommt und debattiert und meint, also Leute, ne, wenn die DDR-Ingenieure und Facharbeiter es trotz schlechter Ausrüstung und kaum wissenschaftlichen Austausch geschafft haben, da ja, recht passable Chips zu entwickeln, was passiert denn dann erst, wenn man denen die Top-Ausrüstung und freien Wissenschaftsaustausch ermöglicht? Wohin geht die Reise?
Ja, oder wie Wolfgang Weber vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie es sagen würde.
Ich sag mal speziell dann der damalige Kanzler und der Ministerpräsident von Sachsen, die gesagt haben, lasst uns diese zarten Pflänzchen, die da schon vorhanden waren, nutzen, darauf weiter aufbauen. Und hat es geschafft, dass Siemens, was dann später zu Infineon ja wurde, investiert hat in den 1990er Jahren in ein erstes großes, relevantes Halbleiterwerk in Dresden. Und da drumherum, wie es oftmals so ist, hat sich ein Ökosystem aufgebaut aus Hochschulen, Forschungsinstituten, Zulieferern, anderen Betrieben, die für diese Wertschöpfung wichtig sind.
Gemeint sind damit der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der damalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. Es gab also, wie Herr Weber eben auch schon gesagt hat, ideale Voraussetzungen und Strukturen, die man auch nach der Wende genutzt und aufrechterhalten hat.
Ist ja auch leichter, als irgendwo einen neuen Standort aufzubauen und bei Null anzufangen. Aber es gibt da noch einen ganz spannenden weiteren Fakt, weshalb der Osten, speziell Sachsen, so attraktiv ist für die Chipproduktion.
Stimmt. Und der Punkt, der hat mich echt umgehauen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm.
Weil, weiterer Standortvorteil, Essen wird
nass. Und zwar fließt durch Sachsen die Elbe.
Ja, ne? Elbe, Sachsen, das passt.
Ja.
Wahrscheinlich fragt ihr euch aber, was ist denn jetzt Zusammenhang zwischen Elbe, Sachsen und der Chipfabrik?
Die einfache Antwort, ohne Elbe keine Chips aus Sachsen. Denn die Chipindustrie braucht und verbraucht wahnsinnig viele Mengen an Wasser. Allein für einen kleinen, winzigen Mikrochip braucht es bis zu 30 Liter Wasser. Das musst du dir mal vorstellen, Bo.
Ja, und wenn allein in einem Auto mehr als 1000 Mikrochips verbaut sind.
Ja, man sagt, so für ein modernes Auto braucht es etwa 40.000 Liter Wasser. Aber das Ganze macht nochmal ein ganz neues Thema auf. Die Chips und unser Klima ist natürlich zum Teil auch fragwürdig. Aber darauf gehen wir hier jetzt an dieser Stelle nicht weiter ein.
Vielleicht aber ein anderes Mal.
Vielleicht. Fakt ist aber, die DDR hatte die optimalen Voraussetzungen geschaffen. An keinem anderen Ort in Deutschland hätte man nach der Wende so schnell und leicht eine Chipindustrie aufbauen können wie in Sachsen. Also da wären wir wieder bei der Wasserversorgung, bei den Fachkräften, den Studiengängen. Wie hat es unser Elektronikexperte Wolfgang Weber beschrieben?
Er hat ein Ökosystem an Hochschulen, Forschungsinstituten, Zulieferern und anderen Betrieben genannt. Alles, was man heute noch ideal nutzen kann. Ja. Und nutzt, was man nutzt, ne?
Genau. Nur, dass eines heute anders läuft als damals zu Zeiten der DDR. Und das ist das Thema staatliche Förderung. Denn wo es damals an finanziellen Mitteln, an Investitionen, vor allem auch aus dem Ausland gefehlt hat und die DDR-Regierung stattdessen mit eigenem Staatsgeld arbeiten musste, versucht die Bundesregierung heute einen ganz anderen Weg zu gehen, nämlich mit eigenen Subventionen und mit Förderung aus dem Ausland.
Wir denken da an die 5 Milliarden für TSMC und genau die hält Wolfgang Weber für extrem wichtig, wenn es darum geht, hier eine starke Chipindustrie aufzubauen, die vor allem konkurrenzfähig ist.
Und deswegen hat sich herauskristallisiert, dass Staaten eine große Rolle spielen und tatsächlich diese Ansiedlung stark fördern. Und es gibt heute keine relevante Ansiedlung, die ohne staatliche Förderung passiert. Nirgendwo. Nirgendwo auf der Welt, weder in der westlichen Welt noch in der östlichen Welt.
Insbesondere nicht bei uns. Anka, das war mal wieder ein wilder Ritt, ne?
Voll. Aber so eine Frage wie viel DDR steckt in Silicon Saxony, das lässt sich halt auch nicht in ein paar Zeilen erklären. Dafür brauchst du richtig viel Vorgeschichte.
Wir beide, wir waren heute im Heute und Gestern unterwegs.
Auf den Spuren der Chipindustrie in der DDR, die uns so ziemlich direkt vor die Produktionshallen in Dresden geführt haben.
Wir haben erfahren, wie das Projekt Chipindustrie in der DDR schon gepusht wurde, aber sich nie so richtig komplett entfalten konnte.
Dass es aber schon damals ganz viele wichtige Grundsteine gab und auch nach der Wende weiter daran festgehalten wurde. Die entsprechenden Fachkräfte, die Forschung, die Studiengänge.
Ja, und das zusammen, das ist halt der heutige Boost, der das heutige Silicon Saxony ermöglicht hat. Und im besten Falle, wir drücken alle die Daumen, den Wirtschaftsstandort Deutschland mit einer wichtigen Schlüsseltechnologie fit für die Zukunft macht. Und Anka, wenn ich dich jetzt frage, wie viel DDR steckt in der deutschen Chipindustrie? Deine Antwort.
Dann sage ich, verdammt viel. Also ich hätte das vorher nie gedacht und ich kann dir jetzt keine Zahlen und keine Schätzungen nennen, aber einfach ja, ob Sachsen oder San Francisco, für mich spielt das überhaupt keine Rolle mehr.
Spannend, spannend. Also wir bleiben dran, weil wir fragen uns natürlich auch, wie geht es weiter? Das beobachten wir natürlich weiter
und
für euch.
Wenn ihr daran interessiert seid oder eine Meinung dazu habt,
schreibt uns.
Ja.
Gerne, aber auch wenn ihr Themenvorschläge habt, auf die wir mal schauen sollten, Kritik, Lob, alles gern an die E-Mail whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Hosts und Autoren dieser Folge waren Bo-Hyun Kim und Ann-Kathrin Beck.
Recherche und Faktencheck bei Jens Töppen.
Produktion von Norman Wollmacher.
Und Redaktion Anne Göbel. Und wir sagen
ciao.
Tschüss.
Für heute war's das.
Tschüss, Kön.
Bis bald.
Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.